Das ist mal eine Akronymfolge. Wir reden über SBF und FTX und SEC und viele andere lustige Abkürzungen. Enjoy! Schönen guten Tag, liebe Krypto-Nerdshow-Freunde und ganz besonders Sebastian. Hallo.
Hi, Olli.
Ja. Endlich wieder eine Folge mit ganz vielen, mit ganz vielen Shownotes, wo wir ordentlich Zeugs gefunden haben. Es sind auf jeden Fall spannende Zeiten, besonders im Legal-Bereich, aber da werden wir ja schrittweise drauf kommen. Die letzten ein, zwei Wochen waren für Leute mit Popcorn grandios.
Mhm. Es ist viel passiert, ne?
Absolut. Aber vielleicht fangen wir mit was ganz anderem an. Celestia haben wir schon mal drüber gesprochen. Gibt's jetzt einen Airdrop, ne?
Ja, gibt's einen Airdrop, genau. Also könnt ihr auf genesis.celestia.org gehen. Und es gibt dann eine Menge Kategorien. Also man muss da schon ziemlich hart drin sein. Also erstmal, wem Celestia jetzt nichts sagt, dem sei eine alte Episode von uns ans Herz gelegt, wo wir da mal drüber gesprochen haben. Im Prinzip ist das so ein SDK-Konglomerat, mit dem man sich selber Data Availability Blockchains bauen kann. Und sie haben in ihrem Announcement-Post haben sie halt so ein bisschen gesagt, wofür man was kriegt. Also Research und Public Goods, also falls man irgendwie Public GitHub-Contributor ist oder man irgendwie an den Proposals mitgearbeitet hat oder Topic-Creator ist und so weiter und so fort, dann dafür haben sie 20 Millionen TIAs reserviert. Ja, dann halt irgendwie Early Modular Ecosystem. Das ist halt, man muss verstehen, Celestia besteht aus so ganz, ganz vielen kleinen Modulen, und wenn man da irgendwo was gemacht oder verschraubt hat, dann kann man was machen. Dann Early Adapters of Ethereum Rollups, da haben sie Top 50% Active User of the Top 10 Rollups by Total Locked Value. Also wer viel im Layer 2 unterwegs ist, scheint was zu kriegen. Und dann Stakers and IBC Relayers on Cosmos, Hub and Osmosis. Also wenn ihr da in den Bridges was drin habt, dann seid ihr auch eggable.
Ne? Und aber ist mal ganz nett, ne? Also ist man nicht so einfach so ein Airdrop, wer immer sich registriert hat, kriegt irgendwas, ja, sondern du musst schon
was getan haben. Wenn du ein Bitcoin hast, kriegst du auch was. Ne? Sondern du musst auch was dafür getan haben. Finde ich auch ganz charmant.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin ja immer noch, also von den neuen Projekten da draußen macht Celestia ja immer noch einen runden Eindruck, ja, finde ich.
So, wir haben genug Geld eingesammelt, um den kompletten Bärenmarkt einfach durchzuentwickeln und genau, noch total viele Tokens rauszuhauen für die Leute, die uns supportet haben. Finde ich gut. Finde ich gut.
Eben. Aber dann lass doch mal ein bisschen zu den Popcorn-Themen kommen.
Was sind die Popcorn-Themen?
Popcorn-Themen. Wir fangen einfach an mit dem Punkt, dass der liebe Three Arrows Co-Founder Su in Singapur jetzt verhaftet wurde. Und das wurde gefühlt ja auch langsam Zeit.
Wer ist der Su? Das war irgendein Gründer von irgendeinem Capital Moped, ne?
Von so einem Capital Moped, ja, genau. Ja. Also der ist grundsätzlich Three Arrows Capital, war ja einer der Gründer.
Okay.
Und Three Arrows Capital hatte ja einiges under Management, ich glaube 4 Milliarden, und sind dann auch so ein bisschen kaputt gegangen. Ne? Hat einfach so Puff gemacht und hat halt eine ganze Menge Zeugs mitgenommen. Also es war so ein bisschen zu einem gewissen Teil der Anfang von diesem ganzen Meltdown, der mit dem FTX-Meltdown quasi geendet hat.
Es ging los, aber ich glaube, die meiste Shit Hits the Fan, als irgendwie Terra Luna kaputt gegangen ist, ne?
Ja, ich glaube auch, das war einer der Gründe, warum die so kaputt gegangen sind, ne? Dass das genau dieses Terra Luna Ding war, wo die hochgradig drauf gewettet haben. Und das ist so ein bisschen der große Punkt, ne? Und jetzt haben sie ihn halt mal einfach festgenommen und jetzt geht's mal einfach weiter, ne? Und vor allen Dingen, was ich ja lustig finde, damals war es Three Arrow Capital, das weiß ich auch noch, ist kaputt gegangen und dann sind die Gründer erstmal reisen gegangen. Tja, tut uns leid, schiefgelaufen, 4 Milliarden weg. Wir gehen mal irgendwie ein bisschen auf Urlaubsreise.
Ja.
Zum Glück haben sie also ein bisschen Urlaub gemacht, aber jetzt müssen sie sich dran gewöhnen, mal ein bisschen dafür gerade zu stehen.
Ja. Wobei ich letztens so auch so eine interessante YouTube-Format, was ich gesehen habe, und zwar Knast oder Wohnung in Norwegen.
So. Ach so, ja, aber das war so ein Knast in Norwegen, wo die alle in einzelnen Häusern leben und so weiter.
Ja, ja,
und so
genau.
Sehr, ein sehr schöner Knast.
Genau, genau. Und stimmt, es war so was. Sorry, wenn ich das falsch erzählt habe. Es war, glaube ich, genau, Knast in Norwegen oder Wohnung in London. Das war, glaube ich, das Ding. Und man musste halt immer, die haben immer so Fotos gezeigt und man musste dann sagen, ob es ein Knast in Norwegen oder eine Wohnung in London ist. Das war echt hart. Also wenn, dann lasst euch, wenn ihr euch schon mit so vielen Milliarden strafbar macht, dann lasst euch wenigstens irgendwo in Norwegen einfangen.
Genau, da ist die Rehabilitierung großgeschrieben, was ja vielleicht gar nicht doof ist. Und deswegen machen die es denen da schöner.
Ja.
Aber auch der liebe Sam Bankman-Fried ist ja mittlerweile im Knast und so und nicht mehr einfach nur zu Hause nach meinem momentanen Wissensstand. Und es ist jetzt auch einfach so gewesen, dass quasi vor 2 Tagen, glaube ich, ist der Trial losgegangen und die Opening Arguments. Der Trial soll scheinbar so 6 Wochen dauern, also das wird spannend. In den nächsten 6 Wochen ist es quasi vorbei und da geht's ja jetzt schon direkt wieder drunter und drüber. Also wir haben ein paar Artikel verlinkt, fangen wir an mit dem BBC-Ding, die da so ein bisschen wirklich durchführen, durch das ganze komische Konstrukt. Der hat 100 Millionen gespendet an irgendwelche Politiker, Political Donations, und hat ja riesen Sponsorships gehabt und so weiter. Und irgendwann war das ganze Geld weg. Also für die jetzt noch nicht so wahnsinnig tief drin sind, Sam Bankman-Fried war einer der Gründer von FTX. FTX war ein Exchange und FTX hat wunderbar funktioniert. Sie hatten aber auch Alameda, so ein Hedge Fund. Und der hat nicht so gut funktioniert. Und den haben sie gegengefüttert mit FTX-Kundengeldern. Und was natürlich, was lustigerweise manche Leute immer noch sagen, hätte das niemand gemerkt, dann wäre alles gut gewesen. So, was? Also hätte niemand das mitgekommen, wäre alles noch gut gewesen und die Profite hätten eventuell geholfen, Alameda irgendwie wieder aufzustocken und so weiter. Aber so funktioniert ja nun mal das Leben nicht, besonders wenn einfach klar und deutlich bei FTX stand, die Kundengelder dürfen nicht für irgendetwas anderes genutzt werden, ganz besonders nicht, um Alameda aufzustocken und da irgendwie für irgendwelche Verluste gerade zu stehen damit. Und ganz nebenbei mit Alameda halt, wie gesagt, zum Beispiel mal kurz 100 Millionen zu irgendwelchen Politikern zu spenden. Aber grundsätzlich sagt die Verteidigung von Sam Bankman-Fried, dass Caroline Ellison, dann CEO von Alameda und Ex-Freundin von Sam Bankman-Fried, die hat das alles verbaselt. Also Sam wusste davon gar nichts. Da ist halt Geld drüber gewandert. Und Sam hatte keine Ahnung. Das war zu groß für den. Das ging zu schnell. Und die hat das alles verbaselt und die ist schuld. Natürlich hat sie auch schon gesagt, sie ist schuld, zum gewissen Teil, und wird einer der Witnesses der Anklage sein in diesem gesamten Ding. Und das wird auf jeden Fall auch spannend. Weil ja, sie hat gesagt, sie hat Alameda Scheiße gemacht, nehme ich jetzt mal an. Ich weiß nicht genau, für was sie sich schuldig geklärt hat. Aber sie meint am Ende, ist das trotzdem alles auf Sam Bankman-Frieds Mist gewachsen. Inklusive ja der Wohnung, Drogen. Die haben Flugzeuge bezahlt, um Pakete schnell zu ihren Wohnungen auf, ich vergessen, Bermuda oder wo immer das war, hinzuschaffen. Ne? Also ganz krank. Und jetzt, was jetzt auch noch rauskam, ist, dass Die Verteidigung von Sam Bankman-Fried wird gezahlt von Sam Bankman-Frieds Vater, der nämlich noch von Alameda mal ein Geschenk bekommen hat von 10 Millionen irgendwie steuerfrei. Hm. Ganz nebenbei kam auch raus, dass er sich beschwert hat, dass er nicht die Millionen an Gehalt bekommen hat pro Jahr und nur 200.000, das fand er auch doof. Warum der Vater von Sam Bankman-Fried Geld verdienen muss, da weiß jetzt auch keiner. Ne? Mhm. Die einzige Sache, die ich zugeben muss, die ich in Verteidigung von Sam Bankman-Fried und Annahme von Blödheit einfach angeben muss, wenn man sich von Kroll, den Anwälten, die jetzt das Ganze managen, gibt es so ein schönes Dokument, wo drin steht, über welche Firmen es denn einfach geht. Ne? Und da ist eine lange, lange Liste von 60, 70 Firmen, keine Ahnung, Alameda Research, Clifton Bay Investment, West Realm Shires Services, Ledger Holdings, Analyja PTE, Atlantis Technologies, Bancroft Way, Blue Ridge, Cardinal Vent, also eine riesen Anzahl von Firmen. Allein dieses Firmenbauen hat ja schon immens viel Geld gekostet. Es gibt eine FTX Certificates GmbH. GmbH wäre dann also in Deutschland. Es gibt auch eine EU-LTD. Also die haben ein Konglomerat aufgebaut, durch das auch keiner mehr hat durchsteigen können. Also das kann ja keiner wirklich raffen. Dementsprechend wird das auf jeden Fall sehr spannend und man sollte da, am Ende kann man Krypto-Twitter sich angucken und da wird auf jeden Fall über jede Kleinigkeit berichtet. Aber das wird sehr, sehr spannend, was da rauskommt. Ich bin auch nicht ganz sicher, weil es geht hier jetzt darum, war er einfach nur blöd oder hat er intentionally Leute defraudet?
Nee, das hat er. Für mich ist der Hoch gerade nicht schuldig. Also so doof kann man nicht sein. Und auch
aber wie du schon sagst, so doof kann man nicht sein. Ja, da bin ich dabei. Nein. Aber das ist ja, ne, legal
also,
und so weiter.
Ja, aber der hat ganz, also der ist, das Ganze geht ja, egal ob der jetzt ein tolles Firmenkonstrukt, was durch keiner durchsteigt, gebaut hat und ob das vielleicht auch hätte sein müssen oder ob das jetzt auch vielleicht, ne, das müssen wir auch gucken, das ist ja riesig gewachsen, das ganze Business und wahrscheinlich werden eine ganze Menge davon auch irgendwelche Berater von ihm gebaut haben. Ne? Das ist so.
Klar, keine Frage. Ne,
das ist ja dann manchmal, das ist ja manchmal so, da kommen dann irgendwie große Beratungsgesellschaften und helfen dir beim Steuern hinterzusparen und und sagen dann, pass auf, da musst du hier was gründen und da was gründen und dann machst du das da im Kreis und dann kriegst du da was wieder und so. Ich glaube, dass er da teilweise in so kleinen Sachen, da wird er nicht drin gewesen sein, aber die Entscheidung zu treffen, dass ich an FTX-Gelder dran gehe, um damit meinen Hedgefonds zu füttern, das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Mit oder ohne seine Freundin oder die Freundin, während sie auf ihm drauf saß, weiß ich nicht, aber das hat er verbockt.
Ja, ja. Ich bin ja auch dabei, dass er es verbockt hat. Das ist keine Frage. Mhm. Und ich glaube, Blödheit zählt da nicht. Besonders kannst du nicht so blöd sein, zu glauben, dass du hunderte von Millionen in Sponsorships und so weiter machen kannst, wenn du gar nicht dieses Geld verdient. Und Doofheit zählt da einfach nicht. Ne? Da bin ich dabei.
Ja, genau.
Aber es muss halt bewiesen werden. Und das ist halt legal. Und da bin ich gespannt, ob es bewiesen wird,
bewiesen
dass er
werden
nicht
kann.
Doof ist. Bewiesen werden kann, dass er nicht doof ist. Das heißt, das wird noch echt spannend. Aber es gibt wahrscheinlich 10 verschiedene oder 20 verschiedene Punkte, wo er im Moment wirklich vor Klage steht. Und dementsprechend wird da 1, 2, 3 werden schon greifen. Vielleicht nicht alles. Hängt ein bisschen davon ab. Also ich bin schon gespannt, wenn Caroline Allison hier auf dem Stand steht und mal erzählt, was sie denn so meint. Also da wird noch wahnsinnig viel spannendes Zeugs rauskommen.
Wir könnten bei Spotify mal wieder auch so eine Umtragung. Du hast ja vorhin Krypto-Twitter gesagt. Muss man jetzt Krypto-X sagen. Ne? Und dann könnten wir jetzt so eine Umfrage machen bei Spotify, so einstellen irgendwie. Sollen wir weiterhin knallhart Krypto-Twitter sagen, so ähnlich wie man auch ganz still und heimlich noch die StudiVZ-Gruppen vermisst? Oder müssen wir jetzt Krypto-X sagen?
Ich will nicht Krypto-X sagen. Und die Diskussion, man muss ja wirklich sagen, auch X ist schon hart. Also Elon ist schon, wo man so denkt, oi.
Wollen wir einen kleinen Elon-Exkurs auch einmal ganz kurz machen? Hast du das ganze AfD-Ding mitgekriegt von ihm?
Ja. Deswegen geht auch schon die Diskussion los, ob, keine Ahnung, muss man Twitter jetzt X, Entschuldigung, komplett verlassen, weil er hat ja, also er hat offensichtlich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ne?
Offensichtlich nicht. Das Krasse ist wirklich, ich habe von David Heinemeier Hansen, der hat irgendwie so ein paar Auszüge aus seiner Biografie von Walter Isaacson irgendwie gepostet und ich dachte mir, ach ja, ein paar Dinge lesen sich eigentlich schon ganz interessant und ich hätte eigentlich schon auch Bock auf das Buch. Die Biografie
ist Bombe.
Aber ich habe keinen Bock, diesem Mann Geld in den Rachen zu schmeißen. Einfach gar nicht.
Tja, das weiß ich immer noch nicht. Das ist also da geht eine ganze Folge drauf. Also A, dass die Biografie ist wirklich gut. Ne? Und sie erklärt zu einem gewissen Teil auch manche von seinen komischen Ansichten jetzt und so weiter und so fort. Und er kriegt auch eine ganze Menge Gegenwind von seinem Bruder und so weiter und so fort über das, was er da so von sich gibt. Das ist auch in dem Buch schon geklärt. Aber es gibt einfach geile Teile, weil der Typ einfach ein Reality Distortion Field hat hoch 10. Meine Traumstory ist aus der Biografie. Nach dem Twitter-Kauf gab es so also ein Datacenter, das erneuert werden musste. Und da musste der Vertrag erneuert werden, sollte irgendwie 100 Millionen kosten. Da standen irgendwie, keine Ahnung, 10.000 irgendwas Server, keine Ahnung was. Dann hat er gesagt, nee, das machen wir zu, wir moven die Server. Und dann haben die Ex-Twitter-Leute gesagt, ja, da brauchen wir 9 Monate für. Hat er gesagt, was? Ein Monat? Nee, 2 Wochen. Also, ganz ehrlich, wir wollen hier nur Server moven. Und dann ist er vor Weihnachten, kurz am 22. Dezember oder so, mit Leuten in das Data Center und haben einfach gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Haben den Boden aufgepenöpelt und dann einfach einen Stecker an einem Rack gezogen. Alles lief noch, gut. Dann den Schrank rausgemoved und haben dann alle Umzugswagen dieser Stadt besorgt und haben einfach die Dinger zugeboltet. Und am Ende auch die Wagen zugeboltet, haben AirTags gekauft, um die Dinge zu verfolgen, weil sie festgestellt haben, da sind noch User-Daten drauf. Wir müssen sicher gehen, dass der Lastwagen zu ist und da keiner an die Server dran kann, weil sie vergessen haben, die Dinge auszumachen, die Dinger zu löschen vorher. Und haben einfach mal irgendwie am ersten Tag 70 Racks gemoved und stellten fest, gut, 80% ist gemoved nach ein paar Tagen und so weiter und einfach über Weihnachten hinweg mit einem Tag Pause dann wild einfach Server gemoved. Ne? Einfach gesagt, ja. Wie schwer kann das denn sein? Das war übrigens die Zeit, wo es Twitter nicht so gut ging, traffic-mäßig, weil dieses Datacenter doch wichtiger war als gedacht. Aber es war einfach so, nein, wir brauchen keine 9 Monate. Weißt du? So. Also da sind ein paar Sachen drin, die spannend sind, aber ja, die Diskussion rund um X.
Jetzt hast du ja doch wieder Werbung gemacht. Es gibt ein paar Leute, die so, also ich, ja.
Bist du noch auf Twitter, auf X?
Ja, klar. Also muss ich ja sagen, zu meiner Schande. Also wir lassen bei Nine Elements, machen wir ja Ruhr.social. Wir haben eine eigene Mastodon-Instanz, die auch eine gewisse Größe erreicht hat, die wir hauptsächlich finanzieren. Und bei mir ist schon ziemlich viel Richtung Mastodon gewandert, weil die Alpha-Nerds einfach nicht mehr auf Twitter sind und die sind jetzt auf Mastodon und da bin ich auch mitgezogen. Aber jetzt so Krypto ist Twitter immer noch eine unfassbar gute Quelle.
Ja.
Oder X.
Ja, und für mich, das war mein neulicher Punkt noch, ist auch ein kleiner Unterschied. Wir sprechen ja von Twitter, einem Dings, wo immer noch zum Guten und zum Schlechten Elon will, dass Freedom of Speech herrscht. Trotzdem genau, und kann man Freedom sagen, dass das Schwachsinn ist.
Ich habe ja das nur angerissen für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Irgendwie irgendjemand, der so ein bisschen seenotrettungskritisch ist und AfD-nah, hat irgendwie so einen Tweet gemacht über, hey, deutsche Rettungsboote retten da Leute. Ihr wisst schon, dass die dann nach Italien alle als Flüchtlinge dann irgendwann landen. Und dann hat er irgendwie geschrieben so, ja, ob der deutschen Regierung das so klar ist, dass die dann anschließend als Immigranten nach Deutschland kommen, weiß ich nicht.
Die retten 20 Kilometer vor der Küste von Afrika die Leute und schippen sie dann 300 Kilometer nach Italien.
Ja.
Und die deutsche Regierung zahlt die Boote zu einem gewissen Teil.
Ja, klar.
Das ist die Idee, mag ja sein. Aber das ist, ne, es ging, das ist das, ob das klar ist.
Ob das klar ist. Und dann hat das Auswärtige Amt gesagt, ja, it's called saving lives. Und dann hat er irgendwie gesagt so, oh ja, also für mich ist es mehr eine Invasion und ob er hofft, dass die AfD die Wahl gewinnt und das ist der European Exodus, der da vorangetrieben wird und so weiter und so fort. Also es ist wirklich Hanebüchen.
Hanebüchen, ja. Genau. Aber es ist keine private Plattform von ihm, es kann theoretisch jeder drauf und jetzt ist die Frage, sollten alle Leute gehen und wir nur noch Elon darauf haben? Glaube ich, ist auch nicht die Lösung. Ne? Deswegen Bin ich noch on the fence, aber ich weiß jetzt auch noch nicht genau, was da ist. Also mal sehen. Eine interessante Situation, wo man nach dem Buch aber feststellt, dass Elon auch seine Meinung innerhalb von 180 Grad innerhalb von 2 Sekunden drehen kann. Deswegen ist noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht erklärt ihm noch irgendwer, wie die Welt funktioniert.
Gut. Aber zurück zu Krypto. Kleiner ja, Elon Musk Exkurs.
Kleiner Elon Musk Exkurs.
Die SEC hat ja auch wieder eine ganze Menge gemacht. Ja.
Ja.
Gary fucking Gensler.
Brauchst nur Gary Gensler auf Twitter, auf X, Entschuldigung, hast du Videos über Videos, wo er sich in irgendwelchen komischen Dingern verstrickt.
Ja.
Erstmal hat er ja gesagt, Ripple hat vor kurzem gewonnen, ja, gegen die SEC. Und da hat er gesagt, nee, das stimmt nicht, Urteil zurücknehmen. Hat der Richter gesagt, nö. Ende. Scheinbar folgt da im April noch eine weitere Verhandlung und so weiter, wo es noch über ein paar Kleinigkeiten geht. Aber erstmal hat der Richter gesagt, nein, das ist so, wie es ist und das ist gut, wir können über den Rest.
Wir haben das verhandelt, ich habe das entschieden und gut ist.
Genau, und da hat er erstmal so leicht verloren. Mhm. Coinbase hat ja auch gesagt, also Coinbase wird ja auch verklagt und hat gesagt, okay, das passt vorne und hinten nicht, hier sind unsere Argumente, werft einfach diesen ganzen Lawsuit aus. Das will SEC natürlich nicht und hat jetzt gesagt, nein, das muss bleiben, weil. Erzählen immer noch die gleichen komischen Dinge, die Coinbase gesagt hat, die ja genau nicht stimmen, also haben auch keine neuen Argumente. Mhm. Aber das steht auf jeden Fall noch an. Und da versuchen sie weiterhin zu sagen, was ja am Ende, glaube ich, so zum gewissen Teil ein Machtkampf ist, weil die SEC will dafür zuständig sein, weil wenn sie dafür zuständig ist, dann ist sie für Krypto zuständig und dann kriegt sie Funding, um für Krypto zuständig zu sein und ihr Funding steigt. Hm. Deswegen will sie einfach dafür zuständig sein. Haben noch einen Twitter-Thread gepostet, wo das Ding ein bisschen auseinandergenommen worden ist. Aber vom Prinzip her versucht die SEC krampfhaft weiterhin da an der Macht zu bleiben. Und das wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall weiter spannend. Besonders da ja jetzt dieser ganze ETF etc. Hype auch langsam losgeht, wo ja auch einiges am passieren ist. Deswegen habe ich so zwei Sachen gefunden. BlackRock ist immer noch nicht klar. Es gibt immer noch BlackRock hat selbst vor 3 Tagen gesagt, dass sie annehmen, dass ihr ETF für Bitcoin in 3 bis 6 Monaten approved wird. Scheinbar. Hm. Also das dauert noch ein bisschen. Aber VanEck hat einen ETH-ETF jetzt scheinbar. Und was ich ganz spannend finde, ist, die haben gesagt, 10% aller Profit dieses ETFs gehen wieder ins ETH-Development. Also die sagen einfach, 10% von diesen Profits für die nächsten 10 Jahren gehen an die Protocol Guild. Konsortium von 150 Core-Entwicklern. Das finde ich mal, das finde ich mal nett. Ne? Also zumindest eine interessante Idee. Und Grayscale hat ein Filing gemacht, dass sie ihren ETH Trust, was ja ein komplizierteres Konstrukt ist, in ETF wandeln wollen, nachdem sie vor ein paar Wochen schon gesagt haben, sie wollen ihren Bitcoin Trust in ETF wandeln. Also die wollen auch beide in ETF wandeln. Und der Grayscale ETH Trust ist 5 Milliarden groß. Also das ist schon, ne?
Schon Volumen.
Das ist schon ein bisschen Volumen. Ne? Und ich kann ja immer noch nicht genau sagen, was dann da passiert. Der einzige große Unterschied ist ja wirklich, dass wenn diese ETFs kommen, sie wirklich Bitcoin halten und so weiter. Und Bitcoin kaufen müssen und so weiter. Weshalb die meisten Leute ja immer noch sagen, dann wird es ordentlich wieder nach oben gehen. 2024 ist eh das Jahr, wo alles Bitcoin auf $200,000 geht und so weiter. Who knows? Aber auf jeden Fall stehen da einige in den Startlöchern. Deswegen bin ich gespannt.
Hm. Ja? Ja, ist schon faszinierend. Also da geht es demnächst ab. Also viele sagen, ja, das ist nochmal ein Katalysator, dass das jetzt schwer nach oben geht und so. Hängt natürlich, glaube ich, einfach an den Leuten. Für mich gibt es noch momentan kein richtig krasses neues Narrativ, weswegen ich jetzt irgendwo rechtfertigen würde, dass es wirklich nochmal so einen krassen Bullrun gibt. Auch das Weltmakro sieht ja eher so ein bisschen düster aus.
Ja.
Allerdings ist das auch not financial advice. Ich habe da auch keine Ahnung von. Ja,
und es geht da ja einfach, also da geht es ja rein um financial plays. Ne? Da geht es rein darum, wird auf Ether, also wird auf Ether noch irgendwas gebaut, und bei Bitcoin geht es rein um den, also da brauchst du keinen neuen Case. Ist einfach, fangen die Leute daran zu glauben, dass Bitcoin die bessere monetäre Policy ist oder nicht, und wenn sie das tun, dann können sie über einen Bitcoin-ETF da rein investieren, und wenn plötzlich irgendwer entscheidet, 2% eines großen Fonds sollte da reingehen, dann gehen da Dezil-Trilliarden rein plötzlich. Und das ist so ein bisschen, ne, wenn jeder bei seiner Altersvorsorge feststellt, okay, ich habe hier so einen Portfolio-Mix und 3% muss da irgendwie rein, dann und 3% aller BlackRock-ETFs müssen da irgendwie rein. Was ist denn BlackRock-ETF? Volume. Ja, finde ich so schnell nicht. Aber BlackRock-ETF ist ja schon einfach groß. Ne? Dementsprechend bin ich gespannt. Bin ich gespannt, aber nur gespannt. Ich find's eher spannend zu sehen, ob denn, also wer denn jetzt am Ende entscheidet, dass das darf und so weiter. Und ist das der liebe Gensler oder ist das jemand anderes oder wer, ne? Das wird das Spannende.
Ich finde den aber auch so maximal unsympathisch, den Typen. Wenn man das die ganze Zeit so steht und irgendwie ein kleiner, hutzeliger Typ, der mit allen rumdiskutiert und so irgendwie.
Sieht doch so ein bisschen Voldemort-mäßig aus, ne?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, als Professor, der von Krypto Ahnung hatte, hat er mir besser gefallen.
Ja, jetzt, er antwortet ja auch nicht mehr. In all diesen Interviews versucht er sich ja nur er darf ja auch nichts sagen, so ungefähr. Das macht es halt kompliziert. Aber ja.
Weiter im Text,
dann springe ich in unserer Liste mal eins, zwei runter, weil wenn Leute, jetzt machen wir diesen Podcast auf Deutsch, das hilft nicht wirklich, aber es gibt die Stand with Crypto Alliance jetzt, hat auch der Coinbase-CEO ein bisschen drüber getwittert. Das ist so ein Konglomerat von vielen Menschen und so weiter, im Endeffekt ist es eine Webseite, wo es dir einfach gemacht wird, mal deinen Local Congressman anzurufen und zu sagen, hier Krypto und so weiter, wichtig, um ein bisschen Support zu kriegen, weil das ja gefühlt so ein bisschen wie Amerika funktioniert. Ne? Da, also wenn du irgendwas durchpushen willst, dann kümmerst du dich darum, dass ganz viele Leute ihre Congressmen anrufen, um irgendwie den Leuten klarzumachen, dass das wichtig ist.
Das ist wichtig, ne? Ja, genau. Also, oder die Parteispenden direkt einfach in Krypto machen.
Parteispenden direkt in Krypto machen ist bestimmt auch eine wunderbare Idee. Also die sammeln auch Geld. Deswegen, also das ist spannend.
Hast du mitbekommen? Also ich meine, da sind die Congressmen in der EU. Die EU ist ja noch so ein Vehikel, was etwas anders funktioniert. Da ist ja auch irgendwie so. Ich glaube einfach, die EU ist dass ein so, Vehikel, das anders. Ja, ja. Ich glaube halt, wenn du jetzt in Deutschland lebst, hast du ja nicht so wirklich das Gefühl, du kannst so richtig gut mitbestimmen, was in der EU passiert, oder? Also ich weiß, dass es die Gremien gibt. Der Peter erzählt ja dann auch gelegentlich mal so ein bisschen darüber und postet auf LinkedIn, in wie vielen Gremien er drin sitzt und trifft sich da mit Leuten zu Mika und BaFin und hast du nicht gesehen und so. Und jetzt hat die EU ein Budget verabschiedet von 800.000 Euro für das Assessment, wie umweltschädlich
Krypto ist.
Krypto, insbesondere Bitcoin ist. Ne? Da hattest du ja auch noch eine spannende andere News, wie die Leute das geschickt einsetzen.
Genau. Erstmal ganz kurz dazu. Das ist ja erstmal nur ein Research Paper und wahrscheinlich ist 800.000 für die EU gar nicht so viel.
Ja, genau. Das ist einfach mal, da setzt sich ein Professor vielleicht einmal ein bisschen für hin, genau, so, und schreibt 5 Seiten.
Genau. Das wird relativ schnell versickern, dieses Geld. Aber wie schädlich es ist, in Holland gibt es ein Tulpen-Greenhouse.
Gewächshaus, ja.
Gewächshaus. Lang lebe die Tulpenbubble von früher. Die jetzt einmal festgestellt haben, das muss da relativ warm sein in diesem Gewächshaus und da benutzen wir halt so Gasheizungen und so weiter. Und das können wir effizienter machen und haben jetzt eine Bitcoin-Farm da reingesetzt und die Abwärme der Bitcoin-Farm heizt zu einem gewissen Teil das Gewächshaus.
Kann man machen.
Und wenn sie das dann noch profitabel betreiben können, die Bitcoin-Farm, und
verkaufen sie Green Energy
einkaufen können. Das mit dem Green Energy einkaufen ist immer ein bisschen tricky, weil also da ist super viel schon weg und das ist mehr so möchte gern Green Energy, aber jetzt grundsätzlich die Richtung finde ich schon gar nicht so unspannend. Finde ich vor allem nicht unspannend, weil ich mich daran erinnere, ich habe mich mal mit, ich glaube, der Rheinenergie oder so unterhalten hier in Köln. Hm. Ganz früher. Und wenn in Köln wirklich geiles Wetter ist, dann wird 80-90% des Stroms einfach über Solar und Wind und sonst was generiert. Das Problem ist nur, dass die Kohlekraftwerke nicht, du die nicht in einer Stunde an- und ausmachen kannst. Die brauchen halt. Deswegen bleiben die an. Deswegen leiten die den Strom in den Boden. Einfach in den Boden. Ist einfach weg. Pff, verschwunden. Was halt hochgradig doof ist. Die müssten auch Bitcoin-Mining-Farmen betreiben und das wieder investieren in irgendwas anderes. Ne? Und dann Green Energy aufbauen und so weiter und so fort. Wäre auch ein spannendes Modell.
Auch ein spannendes Modell, ja.
Ne? Einfach so zwischenfüttern, wenn du einfach zu viel Strom hast. Wo ja auch, glaube ich, gab es auch irgendwelche Artikel. Es gibt einige Bitcoin-Farmen mittlerweile, die einfach ihren grünen Strom gerade verkaufen, weil es profitabler ist, als die Bitcoin-Mining-Farm laufen zu lassen. Ne? Weil die alle versuchen, also die super viele davon haben dann ja irgendwelche, nehmen irgendwelche Commitments auf und sagen, wir nehmen von eurem komischen Wasserkraftwerk 30% des Stroms und garantieren euch die Abnahme und gucken dann, wo sie mehr Umsatz machen und so weiter. Ne? Also.
Ja, ist schon abgefahren. Ich bin aber, wann ist das nächste Halving? Ist es nicht auch nächstes Jahr?
Ich meine ja. Ja. Sollen wir mal ganz kurz gucken. Bitcoin Halving.
Ja. Also auch bei Bitcoin ist generell ganz viel los. Der Satoshi.
Am 25. April.
25. April. Ja, guck mal. Satoshi hat auch treffend dazu angefangen, auf X wieder zu Xen. Das klingt scheiße, ne? Auf Twitter wieder zu twittern.
Dieses Twitter war so gut und jetzt heißt es X und ist scheiße.
Ist scheiße.
Das Einzige, was ich nicht verstehe dabei, der Satoshi hat geschrieben, darunter ist auch schon direkt so ein What Readers Thought About. Es gibt ja so ein Fact-Check-Ding bei Twitter, was grundsätzlich noch ein bisschen mehr gepusht werden sollte wahrscheinlich. Dann hätte man direkt so ein Fact-Check unter manchen von den komischen Aussagen von diversen Leuten. Aber wenn du auf Satoshi klickst, dann ist der letzte Tweet von Satoshi Nakamoto vom 13. Mai 2018. Oder nee, der ist gepinnt 1. Juli. Also, oder das ist komplett komisch sortiert oder was. Also ich sehe in der Liste von den Tweets von Satoshi Nakamoto, sehe ich diesen Tweet nicht.
Diesen letzten?
Diesen letzten.
Abgefahren, ne? Twitter kaputt. Der Tweet war bestimmt in dem Datacenter.
Was genau, muss, der Tweet war in dem Datacenter, das die gemoved haben. Ja, ist ein kleines bisschen out of sync. Wenn ihr das alle ganz machen wollt, liebe Freunde, habe ich ein ganz schönes Schmankerl. Andreessen Horowitz, dieser große VC aus Amerika, die ich glaube in 300 Krypto-Startups investiert haben, startet die Crypto-Startup-School jetzt wieder. Ein 12-Wochen-Accelerator, wo man am Ende seine Krypto-Startup-Idee vorstellen kann. Und das wird die Spring 2024 Cohort wird in London sein vom 27. März bis 11. Juni. Und man kann sich jetzt bewerben. Den Link haben wir geteilt. Also wenn ihr irgendeine Krypto-Startup-Idee habt, kann ich das wahrscheinlich nur empfehlen. A, weil Andreessen Horowitz gut ist. A, weil so ein Accelerator gut ist. B, weil du wahnsinnig viel Unterstützung kriegst. Und C, weil bei dem Demo-Day wahrscheinlich Investoren en masse sitzen. Mhm. Wenn man die Zeit hat und den Willen hat und sich einfach mit seinen drei Mitgründern ein 10 Quadratmeter Apartment, weil man das leider nicht aus Norwegen machen kann. Oh, wir haben so viele Zirkelschlüsse heute. Ja. Ein 10 Quadratmeter Apartment im Zentrum Londons irgendwie nehmen kann, dann würde ich da wirklich vorschlagen, sich mal zu melden. Vielleicht kriegt ihr ja auch ein Distributed Twitter gebaut, was kein Problem hat, wenn mal ein Datacenter gemoved wird. Ne? Mhm.
Ja, kann man so machen.
Kann man so machen.
So, was gibt's hier Neues von der Ethereum Front? Ich springe mal einmal so ein bisschen. Ja. Das Holeski-Testnet ist am Start.
Was ist denn das Holeski-Testnet? Das wievielte von 580 ist es denn?
Ja, das ist ja, es gibt diese, es gibt halt Girly, das ist 2019 gestartet, dann gab es Epolia, so, und von Girly endet der Long-Term-Support, der endet dieses Jahr. Und Holeski ist jetzt das, was jetzt quasi Sepolia ablöst. Ne? Sepolia hat den endet der Long-Term-Support in 2026. Und da kann man jetzt, da ist jetzt wieder, kann man staken. Es gibt da auch wieder diese Faucets, wenn man irgendwas baut oder so. Ne? Es gibt dann halt irgendwie Hol-ETH. So, da kann man jetzt richtig, richtig viel machen. Ich weiß noch nicht genau, was alles auf diesem Testnet deployed ist, also ob das ein Fork ist oder ob da Deployments drauf sind, also ob solche Sachen wie also US-Dollar C und so, das gab es auch irgendwann dann alles auf Girly, auch mit der gleichen Adresse, sodass solche Sachen relativ transparent irgendwo liefen. Ich denke mal, die bauen das jetzt gerade alles auf, dass das wahrscheinlich genauso läuft. Und ja, das heißt, wenn ihr entwickelt und ihr braucht mal irgendwas, was sich wenigstens so ähnlich anfühlt wie das echte System, dann ist das your place to be.
Your place to be. Ja.
Genau. So, was haben wir denn noch? Wir haben ein paar lustige Projekte. Love on Leverage ist morgen. Ist eine High-Stakes Dating Show for Finding Love on Chain. Ja, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es gibt irgendwie 9 of the crypto hottest Bachelorettes. See the full lineup auf Twitter. Ja, das ist ja mega abgefahren.
Ist auf Base, ne? Ist wieder auf Coinbase.
Genau, ist auf Base. Und all dates will be streamed live. Also morgen geht's da los. Wenn du das Gefühl hast, du willst dabei sein, kannst du dich auf Unlonely App Channels kannst du dich da registrieren. Kannst du was machen.
Unlonely.app und da kann man irgendwas tun. Genau. Und das ich glaube, also grundsätzlich hat das Krypto jetzt geschafft. Wir haben unsere erste Dating-Show. Der Biermarket ist vorbei. Ne?
Ja.
Jetzt ist einfach, wir haben unsere eigene Dating-Show.
Genau. Dann hat Caspar einen Tweet gemacht.
Ich krieg mich nicht mehr
über Whisker. Whisker ist, oder Whiskers Trade, es hat nichts mit Whiskers von der Katze zu tun, sondern streamlines DEX Trading through Trading View Alerts, actioning via ETH Wallets with Telegram Updates. Also, es ist halt eine krude Verkettung von Telegram und Trading View Alerts, damit du halt Streams machst. Und ich glaube, was da ganz spannend ist, dass einer aus der ganzen Ecke, von dem ich das jetzt auch schon gehört habe, dass er das benutzt oder dass sie da was machen, ist, der hat irgendwie so einen Post gemacht, wie er irgendwie aus 300 Euro oder 300 Dollar hat er 30.000 Dollar in 6 Wochen oder so, in einer unfassbar kurzen Zeit. Hauptsächlich eigentlich mit Standard-Trades. Also er sagte so, hey, pass auf, so ein bisschen. Das ist jetzt, ich habe da auch wahnsinnig viel Glück gehabt, ist schon auch Casino. Ich bin da überall mega gehebelt reingegangen, aber ich habe eigentlich alle Wellen mit Verkäufen und Rücksetzern oder so, habe ich irgendwie gut geritten und habe dann mein Geld irgendwie vervielfacht und hat dann irgendwie auch da dieses Trading View Tool sehr stark geschillt und hat gesagt, so, das ist auf jeden Fall ein Tool, was euch irgendwie effektiver macht. Achtung, hier alles kein Financial Advice. Macht euer eigenes Research für den Fall, dass ihr all euer Geld verliert, was bei Krypto auch gut und gerne mal passieren kann, geht das nicht auf unsere Kappe. Ja. Genau, NFT. NFT-Markt ist ja auch completely broke. Und was ich aber ganz witzig finde, da gab es diese Pudgy Penguins. Die sind auch super, super früh hier bei uns in der Telegram-Community, sind die gepostet worden und alle haben sich so ein bisschen gefragt, so, okay, jetzt erst hatten wir die Crypto-Punks, jetzt haben wir irgendwie die Polyheads, dann kamen die Pudgy Penguins. Wie viel soll es denn noch geben? Macht das alles Sinn? Aber es gibt die Pudgy Penguins jetzt als Spielzeug in 2000 Walmarts in den USA.
Das ist schon geil.
Physikalisch. So, und die Gewinne, die da erzielt werden, die werden über einen Verteilungsschlüssel an die NFT Holder ausgeschüttet.
Geil.
Geil. Ja.
Das ist schon nicht schlecht. Da muss man natürlich auch sagen, die Pudgy Penguins eignen sich wesentlich besser für irgendwelche Kindertoys als irgendwelche Mutant Apes.
Richtig. So. Und zack ist so ein NFT jetzt plötzlich mal 5 ETH wert. Ne? Das ist ja auch schon eine Ansage.
Ja. Ich checke gerade noch, sind die jetzt wirklich 50 ETH wert?
5, nicht 50.
Pudgy Penguins. Ja, 5,7 ETH. Hat sich schon mal, ist einer der wenigen, die sich gut entwickelt haben, ne?
Ja, also Kudos an alle, die, ich investiere ja grundsätzlich nicht in JPEGs, die da mitgemacht haben. Und ich hoffe, ihr habt sie behalten und habt euch nicht irgendwann so im Tal der Tränen, als sie zwischendurch mal so 0,1 ETH wert waren, gesagt so, okay, jetzt verkaufe ich, um einen Verlust zu minimieren. Sondern ihr habt das hoffentlich durchgehalten und dann seid ihr jetzt fein raus. Na?
Sehr geil. Sehr geil. Ja, es ist auch hier Bored Ape Yacht Club, Mutant Bla etc. sind einige weiterhin, ne, gehen die Spiele immer weiter. Das ist auch spannend zu sehen, dass die ja zumindest, die haben ja auch das Geld dahinter, einfach zu sagen, uns Latte, wir bauen jetzt weiter. Muss ich halt noch zeigen, dass das Spiel wirklich groß wird. Adidas ist weiter am Sachen am Launchen und so weiter. Deswegen, ja, bin ich gespannt. Ne? Noch ist es nicht ganz tot. Aber ja, es ist halt so Startup-Welt, ne? NFTs ist wie Startup-Welt, heißt 90% sind pleite. So haben wir schon von Anfang an gesagt.
Ja? Sind pleite. So, was gab's noch? Es gab wieder mal einen langen Post von Vitalik über, ob mehr Shit im Ethereum-Protokoll drin sein soll. Er hat Shit schöner formuliert mit Enshrining. Sollten bestimmte
Ich gehe mal enshrinen.
Ja, ich gehe mal enshrinen. Er verteidigt so ein bisschen die Philosophie, warum das Protokoll minimal ist und super viele Sachen on-chain stattfinden sollen. Und lieber Vitalik, ich höre dich, aber hier stimme ich dir nicht zu. ich finde es schon gut. Ich glaube auch halt, Protokolländerungen sind nie einfach. Aber ich persönlich denke mir immer nur, dass Oracles eigentlich so ein bisschen Verbrechen an der Menschheit sind und dass sowas hätte eigentlich irgendwie mehr mit im Protokoll drinstecken sollen. So. Und eine zweite Sache ist so ein bisschen, dass es passieren ja immer weitere Dinge und ich glaube, es gibt neues Research und so und auch zum Beispiel Proof of Stake, das ist ja auch dann auf Protokollebene implementiert worden, musste ja auch, ging ja auch gar nicht anders. So, und ich glaube, man sollte sich nicht dafür verschließen. Ich glaube, ich würde auch nicht die Tore super weit aufmachen. Also, ich glaube halt irgendwie, dass ich würde jetzt nicht jedem Account Abstraction oder so, finde ich zum Beispiel super gut, dass das im User Layer gelöst ist und nicht im Protokoll Layer. Ich könnte auch mich damit zufrieden geben, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal eine Lösung und bauen die im Userland mit Solidity. Und wenn das sich so bewiesen hat und gut funktioniert, dann können wir uns ja überlegen, ob wir Teile davon ins Protokoll ziehen, um es da irgendwo günstiger zu machen oder einfach effizienter zu machen. So, aber ich
muss ja auch einen Sinn haben, ne?
Also, ja, es muss auch einen Sinn haben.
Wenn es nicht effizienter und billiger und sonst was geht, dann wollen wir es nicht ins Protokoll tun. Was ich mir ja wünschen würde, Vitalik, wenn du jetzt zuhörst, kannst du bitte über deine Posts ein Too Long Didn't Read packen? Keine fucking Sau kann diese Dinger lesen.
Ja, aber du, das brauchst du doch nicht mehr. Welchen Browser benutzt du?
Chrome.
Kennst du den Arc-Browser?
Ja.
Ja, guck mal, der Arc-Browser hat doch jetzt diese 5-Second-Previews. Kannst du einfach irgendwie...
Die 5-Second-Previews?
Ja, du kannst einfach so, wenn du über einen Link drüber hoverst, dann geht so ein kleines Fenster auf, was hier eine Zusammenfassung, so ein Too-Long-Didn't-Read generiert.
Nein!
mit dem Preview. Ja. Also das Arc hat jetzt irgendwie vor 2 Tagen hatten so eine Keynote, wo sie irgendwie ihre Arc Connect hieß es, glaube ich, so ein riesen Update von ihrem Arc Browser gemacht haben. Ist so ein Next Generation Browser, basiert auch auf Chrome, hat jetzt ultra viel KI eingebaut überall, unter anderem auch, dass er halt Webseiten on Hover zusammenfassen kann für dich, damit du nicht den Scheiß lesen musst, den ChatGPT von anderen generiert hat.
Sehr gut. Da wird direkt gerade mein Arc-Browser geupdatet.
Ja. Genau. Too long didn't read. Also ich glaube halt, nein, er hat schon recht. Man darf jetzt nicht zu viel ins Protokoll reinpacken, sonst wird es irgendwann bloated und auch ist es dann irgendwann nicht mehr managebar. Aber ich denke mir halt solche Sachen wie Oracles, also Daten von außen on-chain bekommen, könnte ein bisschen gaseffizienter, könnte ein bisschen freundlicher sein. Man müsste jetzt nicht ein komplettes Protokoll wie Chainlink drumherum haben, nur um das zu haben. Ich glaube auch ein paar andere Sachen, wie halt bei Account Extraction finde ich es okay. Ne? Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel auch ein EIP, der jetzt neu rausgekommen ist, ja auch besprochen ist, dass der EIP 7503 Zero Knowledge Wormholes klingt wie aus Deep Space Nine entlaufen, ist aber eigentlich was ganz Einfaches. Und zwar, ich habe eine Möglichkeit, Ether secretly zu burnen und sie dann woanders zu reminten. Und versteckt wird das alles über Zero Knowledge Proofs. Und dazu müssen sie ein bisschen das Protokoll, also wir haben mal in unseren Shownotes eine Präsentation dazu verlinkt, wie das geht. Und da ist viel, also High Level einfach nur, da ist schon, wenn man es richtig verstehen will, eine Menge Mathe drin, mit Fiat, Charmier, Heuristiken und interaktiven Protokollen und Pre-Images und Hashes, die generiert werden, die aber nicht Kekkak, was der native Ethereum-Hashing ist, sondern es müsste schon irgendwas anderes sein, wie ein SA256. Und die Idee ist aber, dass man danach eigentlich Privacy ins Protokoll mit reingebacken hat. Ne, man braucht da nicht mehr sowas wie einen Cryptocurrency-Mixer, sondern man kann dann auf Protokollebene eigentlich secretly jemandem ETH schicken, indem man sie selber burnt. Und das Schöne ist, als Sender über die Zero-Knowledge-Proofs kann einem nicht nachgewiesen werden, dass man die so geburnt hat. Der Empfänger bekommt das dann aus diesem Pool. So, und die Connection ist aber weg. Ist auf jeden Fall etwas, wo ich denke,
da wird garantiert der Entwickler festgenommen.
Garantiert wird da einer der Entwickler festgenommen, wenn nicht sogar bereits die Verfasser von dieser Präsentation. Verstößt so ziemlich gegen alles, was irgendwie so an Regulation jetzt so auf dem Tisch liegt.
Ja, aber es ist noch das größte Problem, warum die Leute nicht public bauen. Ne? Citibank hat gerade announced, sie machen ihre eigene Private Chain, weil sie den Leuten quasi in interne Stablecoins als Repräsentanz ihrer Kontoinhalte geben wollen oder so, aber sie müssen es private bauen, weil sie können ja nicht von all ihren Kunden öffentlich die Gelder liegen haben. Hm. Das geht halt nicht.
Das geht halt nicht, ne?
Deswegen, irgend sowas brauchen wir. Und irgend sowas macht auch Sinn. Aber.
Genau.
Ja.
So, jetzt müssen wir ein bisschen rushen, wir sind schon irgendwie 45 Minuten drüber durch, ne? 98% aller ETH-Blöcke, die proposed werden, werden eigentlich nur so von 4 großen Blockbildern gemacht. Es waren mal 5, aber einer hat keinen Bock mehr. Haben wir einen Tweet-Thread zu verlinkt. Es gibt ein Censorship-Dashboard, ein neues, das heißt censorship.pix, wo man irgendwie sehen kann, welche Validatoren und Bilder OFAC-compliant sind und Zensoren und welche nicht. Ne, da geht das dann auch wieder los mit, so macht so ein Proposal überhaupt Sinn, wenn schon so ganz viele das eigentlich eingebaut haben. Im Dank-Sharding-Bereich gibt es ein schönes Research-Paper, Big Block Diffusion and Organic Big Box on Ethereum, wo jemand mal sehr viel Research gemacht hat, was eigentlich so eine typische Blockgröße ist und wie die sich durchs Netzwerk propagiert und was mit was für Time-Constraints man zurecht haben muss. Alles in Vorbereitung mit dem Hinblick auf, dass man Dank-Sharding irgendwann einfügt. Und last but not least, eine größere News, Polygon 2 wird, also die Implementation-Phase beginnt jetzt.
Was ist das Große daran?
Ja, ehrlich gesagt nix. Also finde ich jetzt. Also so ein bisschen irgendwie, Matic heißt jetzt Poll. Ja, so. Genau, so. Wieso hieß das denn? Das hab ich immer gewundert, warum das so, das ist die Polygon-Chain. Wie heißt denn der native Token da? Matic.
Genau.
Okay.
War nur für einen Freund gut, der das nur deswegen gekauft hat.
Genau, es ist nur für einen Freund gut gewesen, der das nur, Shoutout an diesen einen besagten Freund. Ich hoffe, du hörst das durch und haust uns drauf an. Es gibt in vier Phasen, wird das passieren. Also es gibt das Poll-Upgrade, wo dann halt irgendwie alle Matic in Poll gewandelt werden. Dann Upgrade vom, dass der native Gas-Token, also für Proof of Stake, dass der auch Poll wird. Und dann der Staking-Token, dass der auch das wird. Und dann irgendwann gibt es ein Migration und dann wird alles toll. Ne? Und für die meisten ändert sich nichts. Für die Entwickler, die müssen so ein bisschen die das White Paper und die Roadmap auf dem Schirm haben, weil sie gegebenenfalls doch die eine oder andere Sache anpassen müssen. Aber das heißt, für die, wir haben ja die Polyheads hier, die sind auf Polygon deployed, ne? Vielleicht müssen die vielleicht noch was machen, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich so.
Das wäre ja doof.
Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das Projekt ist zu. Das
wäre doof. Ich muss aber noch einmal zurückwandern zu dem Relays-Ding. Sind das einzelne Server oder sind das Tools, die Leute nutzen, um Relays zu bauen? Weil wenn man jetzt so irgendwie Agnostic Relay ist Martin Köppelmann. Und Martin Köppelmann macht Circles, UBI und Gnosis. Und betreibt dann nebenbei einen Server oder hat ein Tool geschrieben, das einfach viele Leute nutzen?
Er hat ein Tool geschrieben.
Also es ist mehr so wieder dieses Problem, dass,
würde ich sagen,
du willst mehr Diversität haben, wenn ein Bug in einem von den Dingern drin ist, dann ist es doof, wenn es 26% sind oder so. Das heißt, dieses, ne?
Ja, genau. Ich glaube aber, der Entry Point für die Relays ist aber auch ein einziger. Also es ist nicht nur, dass viele Leute, also ich glaube, dass viele Leute das benutzen, dass viele Leute so ein Relay betreiben, aber ich glaube, der Entry Point ist diese eine URL. Also wenn die steht, steht auch das komplette Relay.
Ja. Ja, ist ein Relay. Relay Ultrasound Money ist ein Relay.
Ich glaube, dahinter sind schon noch mehrere Blockbilder, aber die auch dann eine Software benutzen. Meistens die von Flashbots und dann gibt es so ein paar Forks davon.
Ja, aber da ist auch lustig, wenn du zu
Relay
Ultrasound Money gehst, dann hast du da drunter ihre Top-Bilder und der Top-Bilder ist beaverbuild.org mit 27,9%. Das heißt, auch da ist wieder
eine harte Zentralisierung am Start.
Beaverbuild.org hat eine sehr schöne Webseite. Mit einem Biber drauf. Why not?
Ja, why not?
Fleißige Biber.
Fleißige Biber. Fleißige
Biber. Ja, sehr gut. Aber dann, dann haben wir doch wieder über viel komische Sachen gesprochen. In dieser spannenden Welt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Es war mir eine Ehre, meine lieben Krypto-Nerdshow-Freunde.
Kommt in die Telegram-Gruppe, gibt uns 5 Sterne. Das ist auch irgendwie so, also ich kriege ja hin und wieder das Feedback, dass unsere Folgen so ein bisschen konfus sind. Ne?
Also wir hatten heute mehrere Zirkelschlüsse im Sinne von, dass Sachen, die oben wieder unten, das war alles geplant.
Das war alles geplant. Von vorne bis hinten war das schon in unseren Köpfen so drin, wie wir das dann mit euch Achterbahn gefahren sind. Und in diesem Sinne, also kommt in die Gruppe, postet das, wir haben eine tolle Community, gebt uns 5 Sterne. Wenn wir euch irgendwo inhaltlich abgehangen haben, stellt uns Fragen. Ne, wenn wir irgendwelche Begriffe gesagt haben, ich habe euch versucht zuzuhören, aber ihr habt dann immer nur FTX gesagt, ich gehe davon aus, das ist ein Coin. Und dann habt ihr SBF gesagt, das habe ich dann verstanden, das ist ein Typ, der im Gefängnis ist, der war gar kein Coin.
Ja.
Dann,
frag nochmal nach, wir erklären das dann nochmal und holen nochmal aus. Ne? Machen wir ja gerne.
Ja, genau. Machen wir gerne.
Dementsprechend, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächste Woche wieder über den SBF-Trial reden, den Trial von dem Coin-Typen, Menschen.
Vielleicht etwas weniger bei Elon Musk, oder wie der heißt.
Adams Family. Ja, Entschuldigung, wir schweifen wieder ab und sollten einfach aufhören, sonst wird das noch viel schlimmer. Dementsprechend, Dankeschön.
Alles klar, in diesem Sinne. Tschüss.